Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Wiederum habt ihr gehört, dass den Alten gesagt wurde, du sollst nicht falsch schwören, sondern du sollst dem Herrn halten, was du geschworen hast. Ich aber sage euch, man soll überhaupt nicht schwören, nicht beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, nicht bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, nicht bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Du sollst auch nicht bei deinem Haupte schwören, denn nicht ein einziges Haar kannst du weiß machen oder schwarz. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber geht, das stammt vom Bösen. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, wir wollen an den Sonntagen bis Ostern fortfahren in der Betrachtung der Bergpredigt. Ausgenommen natürlich die Sonntage, an denen ein Hirtenschreiben oder Ähnliches zu verlesen ist. Wiederum haben wir es mit einer Antithese zu tun. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Versuchen wir zunächst, die Situation wie immer im Judentum zu klären, um dann eine Anwendung auch für uns zu machen. Der Schwur oder Eid hat seine Voraussetzung im Misstrauen der Menschen in die Wahrhaftigkeit der anderen. Dieses Misstrauen soll überwunden werden durch die Anrufung Gottes zum Zeugen für die Wahrheit. Der Schwörende soll dadurch zur Wahrhaftigkeit gezwungen werden. Im Alten Testament galt das Gelübde als eine Form des Eides. Die Bedeutung des Eides im Alten Testament wird sichtbar darin, dass er oftmals erwähnt wird und eigentlich im Gesetz behandelt wird. So lesen wir im Buch Levitikus im 5. Kapitel, 4. Vers. Schwört jemand unbesonnen, er wolle Gutes oder Böses tun, was immer man unbesonnen bei einem Eide aussagen kann, ohne dass er sich dessen bewusst wird, so macht er sich, sobald er sich dessen bewusst wird, schuldig. Wenn er also durch etwas derartiges in Schuld geraten ist, soll er bekennen, worin er gefehlt hat, und so weiter. Der Eid hat im Alten Testament eine breite Grundlage und von dort her ist es verständlich, dass sie die theologischen Lehrer, die Rechtslehrer, die Rabbinen viel um ihn kümmerten und ihn hochschätzten. Abgelehnt wurde der Eid von der Sekte der Essener, über die wir ja heute durch die Funde der Rollen am Toten Meer ziemlich viel wissen. Aber merkwürdigerweise, ganz inkonsequent, verpflichteten sich diese Essener unter furchtbarsten Eiden zur Treue gegen ihren Bund und zur Geheimhaltung ihrer Satzungen. Die Rabbinen verwarfen nicht nur den Meineid seiner furchtbaren Folgen wegen, sowie das unbesonnene Gelübde, sie verwarfen auch den eitlen Eid, das heißt das leichtfertige Schwören bei Aussagen von geringer Bedeutung. Sie beriefen sich dabei auf das Gebot des Dekalogs in Exodus 20, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Die Rabbinen sahen also in dem leichtfertigen Eid, erst recht in dem Meineid, eine Entweihung des Namens Gottes. Wie ernst sie den Eid nahmen, geht aus einer Stelle im Deuteronomiumbuch im 6. Kapitel hervor, dass sie nur unbescholtene Fromme zum Eid zuließen, fürchte den Herrn deinen Gott, diene ihm und schwöre ihm bei seinem Namen. Jesu Forderung geht auch hier weit über das Alte Testament heraus, über das Verbot des Meineids, über das Verbot des Gelübdebruches. Er verbietet den Eid überhaupt. Er fordert eine Gesinnung der Wahrhaftigkeit, bei der das bloße Ja oder Nein genügt. Nach dem Text bei Matthäus soll man sich mit dem doppelten Ja oder doppelten Nein begnügen, wie wir gerade gehört haben. Aber bei den Rabbinen galt dieses doppelte Ja und dieses doppelte Nein selbst als Schwur. Das kann aber Matthäus unmöglich gemeint haben, und es ist wohl wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Stelle, so wie Jesus sie gesprochen hat, im Jakobusbrief steht, im 5. Kapitel, da heißt es, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, nicht beim Himmel, nicht bei der Erde, noch irgendeinen Schwur. Euer Ja sei ein Ja. Und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallet. Jede über diese schlichte Aussage, Ja oder Nein, ist vom Bösen, weil der Gebrauch des Eides die Sündhaftigkeit, insbesondere die Verlogenheit und die Hinterlist der Menschen zur Voraussetzung hat. Die in Vers 34 bis 36 eben verlesenen Texte, die verschiedenen jüdischen Schwurformeln, stammen sicherlich aus einem anderen Zusammenhang und sind vom Evangelisten hier hingesetzt worden. Jesus will das Alte Testament auch hier nicht überbieten, sondern er will eine bei den Juden verbreitete Unsitte bekämpfen. Denn die Formel beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem zu schwören, sind Formeln aus dem späten Judentum, das den Namen Gottes so fürchtete und verehrte, dass es ihn ja nicht aussprach. Und so sind diese Formeln nur Ersatznamen für den Gottesnamen. Und deshalb sind sie auch nach jüdischer Auffassung wirkliche Schwurformeln, und darum lehnt sie Jesus ab. Die andere Formel, die eben noch genannt wurde, bei deinem Haupte, bei den Rabbinen hieß es gewöhnlich, beim Leben deines Hauptes zu schwören, wird von Jesus abgelehnt, weil der Mensch gar kein Verfügungsrecht über seinen Leib hat, sondern Gott allein. Das macht er dadurch sichtbar, dass er sagt, ihr könnt euer weißes Haar nicht schwarz und euer schwarzes Haar nicht weiß machen. In Klammern, man ginge denn zum Friseur. Das kann man natürlich. Aber hier will Jesus sagen, wie einer sein Alter nicht bestimmen kann, sondern entweder durch schwarzes Haar als Junger oder durch weißes Haar als Alter ausgezeichnet wird, im Grunde, so könnt ihr gar nichts über euren Leib verfügen, denn es ist in Gottes Hand, wie alt er euch werden lässt. Nun, die oft eingelegte Behauptung hier ausgesprochen, Jesus selber habe sich vor Gericht, vor dem Synedrium, nicht an seine eigenen Aussagen gehalten, er habe dort ja geschworen, entspricht nicht der Wirklichkeit. Denn wer ihn fragt, ist ja der Hoher Priester, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf gibt Jesus, auf diese feierliche Aufforderung, vor Gottes Angesicht die Wahrheit zu sagen, handelt Jesus genauso, wie er hier in der Bergpredigt gefordert hat, nämlich ja. Jesus selbst dagegen beginnt seine eigenen Worte, wenn sie besonders kräftig und bedeutsam sind, oft, und das wissen wir, mit den Worten Amen, ich sage euch, oder wahrlich, ich sage euch. Und dieser Gebrauch des Wortes Amen bei Jesus ist dem Judentum völlig fremd. Es ist bei Jesus so, dass er damit unterstreicht die das Gewissen bindende Autorität seiner Worte. Es wäre, meine andächtigen Christen, zu wenig, wollten wir die Forderung Jesu nach der absoluten Wahrhaftigkeit einschränken auf die feierlichen, qualifizierten Aussagen vor Gericht oder bei eidesstattlichen Versicherungen, wie sie etwa im 8., im 2., im 8. der 10 Gebote und im 2. in etwa ausgesprochen sind, wie es da heißt, du sollst gegen deinen Nächsten kein falsches Zeugnis ablegen. Jesu Forderung betrifft im Grunde das gesamte Verhalten der Menschen zueinander. Wenn wir aber das euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein in die heutige Zeit stellen, dann wird ja erschreckend offenbar, wie wenig wahrhaftig die Menschen in ihrem Sprechen miteinander und in ihrer Gesinnung zueinander sind. Ja, wie weit sich auch Christen von diesem schlichten Ja oder Nein entfernt haben. Wiederum erweist sich, Sie merken es, meine andächtigen Christen, die Forderung Jesu als ein echtes Skandalon, ein echtes Ärgernis. Und sie ist wiederum nur für den begreifbar, der weiß, dass mit dem Kommen Jesu die Heilszeit, die Endzeit begonnen hat. Und dass nur die es fassen können. Das heißt also diejenigen, die auch heute bereit sind, zwar nicht aus der Welt auszusteigen, das kann keiner, aber in dieser Welt zu leben und den ernsthaften Versuch zu machen, gegen eine Welt, die anders redet und sich verhält, schlicht und einfach wahrhaftig zu sein. Wir sehen jetzt vor unseren Augen die Unwahrhaftigkeit im gesellschaftlichen Verkehr mit jenen Floskeln, die wir gebrauchen, unbewusst, aus Manier oder um unangenehmen Fragen aus dem Wege zu gehen. Prüfen Sie sich einmal heute oder morgen, wie oft Sie eine solche Floskel sagen, die in Wirklichkeit mit den Maßstäben Jesu gemessen eine Unwahrhaftigkeit ist. Schlicht und einfach, es trifft jemand draußen jemanden und sagt ihm, nein, Sie sehen ja ganz entzückend aus, gnädige Frau. Und in Wirklichkeit denkt er, diese alte Ziege, dass die mir gerade über den Weg laufen musste. Das sind ganz schlichte Dinge. Sie sind vielleicht so alltäglich, dass Sie mit Recht darüber lachen. Aber bitte prüfen Sie einmal Ihre Gesinnung an Ihrem Verhalten im gesellschaftlichen Bereich. Jene Übertreibungen, die man bei vitalen Menschen schon mal findet. Ich schwöre es dir, mein Ehrenwort, Gott soll mich strafen. Ich will tot umfallen, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit sage. Und in Wirklichkeit hat er auch schon Einschränkungen gemacht. Und Gott müsste ihn auf das Wort Jesu hin wirklich tot umfallen lassen. Seien wir doch mit solchen Übertreibungen vorsichtig und strafen wir uns nicht selbst Lügen. Jene Lügen, Verdrehungen und Einseitigkeiten, jene halben Wahrheiten, mit denen wir täglich konfrontiert werden in einer verantwortungslosen Journalistik, oft mit der eindeutigen Absicht, einen unangenehmen politischen oder gesellschaftlichen oder geschäftlichen Gegner durch Rufmord auszuschalten. Gerade nach der Seite scheint mir, haben wir in Deutschland, in der Bundesrepublik, in den letzten Jahren die grausigsten Dinge erlebt. Oder nehmen Sie Interviews, die auf Tonband aufgezeichnet werden und nachher im Studio gekuttet werden, das heißt also beschnitten werden. Und Sie wissen, die Technik versteht es heute, sogar einzelne Silben herauszuschneiden, ohne dass man das merkt. Und dass dann unter Umständen, wir kennen auch solche Erfahrungen aus dem Sendebereichen der deutschen Sender, das Gegenteil von dem hörbar gemacht wird, was der Befragte in Wirklichkeit ausgesagt hat. Vielleicht kennen Sie jene satirische Novelle von Heinrich Böll, Dr. Murkes Gesammeltes Schweigen, in der er diese Form der Technik nun ad absurdum führt, in einer bitteren Satire, in dem nämlich der Herr Dr. Murke, der inzwischen sich umgekehrt hat infolge der politischen Verhältnisse, es für klug hält, das Wort Gott, das er immer gesprochen hat, in seinem Referat herauszuschneiden und nun jeweils an die Stelle von Gott ein Wort zu setzen, das ein anderes ist. Oder nehmen Sie Dementis in den Zeitungen oder auch in den sonstigen Kommunikationsmitteln, denen man auf den ersten Blick anhört und ansieht, dass sie selber dementiert werden müssten. Dabei wissen wir alle, wie sehr wir in eine Atmosphäre verstrickt sind, in der wahrhaftig sein zu einer Existenzfrage werden kann. Ich erinnere mich, dass es in den 30er Jahren einen Film gegeben hat. Ich meine, er hätte geheißen »Sag die Wahrheit«. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Dieser Film zeigte einen Mann, der 24 Stunden hindurch wahrhaftig, konsequent wahrhaftig war. Und der einfach scheiterte, weil alle Welt sich gegen ihn stellte. Unwahrhaftigkeit schon beginnend, ich darf es hier sagen, in der Familie, mit dem Märchen vom Klapperstorch, vom Osterhasen, vom Nikolaus und schließlich dann konsequenterweise für das Kind mit dem Märchen vom Christkind und von der Auferstehung Jesu und mit dem Märchen, dass Jesus wandelt über den See und so weiter und so weiter, in einer Linie liegend. Wobei ich durchaus auch hier sagen möchte, dass die Verlegenheit der Eltern, oft den Kindern echte Auskünfte über geschlechtliche Dinge zu geben, der Grund ist, warum man dann schlicht und einfach zum Klapperstorch greift. Letztlich nicht verkraftbar für den, der das Wort Jesu von dem Ja und dem Nein ernst nimmt. Wie wohltuend, und wir empfinden es immer, weil es eine Ausnahme ist, wenn wir einen Menschen finden, auf dessen Wort und dessen Zusage wir uns absolut verlassen können. Ich schätze die beiden Handwerker, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, hier in unseren Gebäuden, die beiden einzigen, auf deren Wort ich mich verlassen kann. Die klar sagen, ich kann dann nicht kommen, aber dann bin ich da und er ist da. Und ich schätze weniger die vielen, die Sie auch kennen, die sagen, bald möglichst und in einem halben Jahr sind sie noch nicht da gewesen. Das ist doch die Praktizierung der Wahrhaftigkeit in der Wirklichkeit des Lebens. Lassen wir es doch klar werden darüber, meine andächtigen Christen. Denn schließlich hängt die Bergpredigt ja nicht wie ein Luftballon an der Decke, sondern ist eine Sache, die unsere realistischen, werktäglichen Dinge angeht. Natürlich soll derjenige, der wahrhaftig ist, nicht vergessen, dass es noch andere Tugenden zu beachten gibt. Und es wäre der Wahrhaftige, der dem anderen brutal seine Meinung ins Gesicht sagte, auch wenn er davon überzeugt ist, dass sie stimmt. Es wäre sehr lieblos von ihm, wenn er nicht in Rücksicht, in Respekt, in Liebe zu dem anderen handelte. Und dabei sollten wir nicht vergessen, es ist ja niemand gezwungen, eine Wahrheit auszusagen, es sei denn, er wird auf den Kopf befragt. Dann könnte er eben nur, als Christ, der aus der Bergpredigt lebt, sein Ja oder sein Nein sagen. Ich will beileibe kein Moralkolleg halten, meine andächtigen Christen, über das zweite oder achte Gebot. Nützlich jedoch wäre es und notwendig, wenn wir einerseits, um das zu rekapitulieren, den Missbrauch des Gottesnamens in leichtfertigem Geschwätz, oh Gott, nochmal, ausschalteten und es hier etwas ernster nehmen. Jetzt Maria Josef, heute am Tag der Heiligen Familie. Wie oft hört man es? Aus Erstaunen, leichtfertig hingesprochen, nicht bedacht. Wir sollten auch das bedenken, was wir unter Umständen affektiv so gerne sagten, denn es sind oft auch nur hässliche Gewohnheiten. Wenn wir uns darum bemühten, so wahrhaftig zu sein, dass man unser Ja als Ja und unser Nein als Nein abnehme, weil wir uns schon längst auch sonst als glaubwürdig erwiesen haben. Und ich möchte den Finger legen, ganz besonders auf jene halben Wahrheiten, Unwahrhaftigkeiten, Übertreibungen in der Familie selbst, im Verhältnis der Eltern, schon zu den kleinen Kindern. Hier gehört auch das böse Wort hin. Wenn du jetzt noch einmal so böse bist, dann kommst du in die Hölle. Das ist eine Unwahrhaftigkeit. Das ist eine schreckliche Unwahrhaftigkeit, einem Kind zu sagen, dass es wegen eines kindlichen Unsinns in die Hölle käme. Denn die Wahrheit ist, Sie wissen es, in der Hölle gibt es keine kleinen Kinder, weil Kinder eben nicht schwer sündigen können. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er konnte das von sich sagen, weil in ihm nur Vollkommenheit und keine Unvollkommenheit ist. Wir Menschen wissen darum, wie unvollkommen wir sind. Wie sehr wir auch trotz allen echten Bemühens um die Wahrhaftigkeit irren können. Wir wollen darum in uns und im anderen dem Irrtum, dem möglichen Irrtum, jenen Raum lassen, den wir ihm lassen müssen. Wollen jedoch alles tun, um den möglichen Irrtum zu ersetzen durch ein rechtes Bemühen um die Erkenntnis der Wahrheit. Wenn wir, Sie erinnern sich am Neujahrstag über dieses Jahr, das Wort Dialog gesetzt haben, das heißt das Gespräch mit dem anderen, dann kann ja auch ein solcher Dialog, gleich auf welcher Ebene, über welche Gegenstände er stattfindet, nur sinnvoll sein, wenn er wahrhaftig geführt wird. In Rücksicht und Verstehen des anderen, der möglicherweise noch nicht so weit ist, wie Jesu Forderung von ihm verlangt. Aber doch so, dass wir aus dem Dialog bewusst und gewollt alles, was wir als unwahr, als halbe Wahrheit, als Verschwommenheit erkannt haben, ausschalten und uns bemühen, das zu werden, was Jesus sagt, dass man uns unser Ja als Ja und unser Nein als Nein abnimmt, weil wir uns als glaubwürdig erweisen vor den Menschen und letztlich damit auch vor Gott. Amen.